mitnehmen, anlässlich eines Festtages. Und Nanda Maharaj hatte sich gerade hingelegt, als plötzlich eine gefährliche Schlange auf Nanda Maharaj kam und ihn bei lebendigem Leib anfing zu verschlingen. Man hat manchmal diese Bilder, dass die Schlange drin und drin. So ein Tiger. Ne? So war also Lord Chaitanya, so war also, hatte die Schlange Nanda Maharaj schon halb geschluckt. Halb, noch nicht ganz. Und Nanda Maharaj rief ganz laut: Krishna, Krishna, Krishna. Und Krishna, der von seinem heiligen Namen nicht verschieden ist, erschien daraufhin, berührte die Schlange mit dem Fuß auf den Kopf und die Schlange nahm darauf ihre ursprüngliche Form an. Es war nämlich ein Halbgott, der verflucht worden war, weil er einmal Blödsinn gemacht hat. Wir wollen das nicht so, den Skandal nicht so ausführen hier. Das ist ein Beispiel, was Prakashananda sah. Ich war verflucht durch diese blöde Mayavadi-Philosophie und wie eine Schlange geworden. Aber weil ich jetzt die Füße von dir auf mein Haupt gelegt habe, ist es vorbei. Mein lieber Herr, du bist der höchste Herr. Und obwohl du dich selbst als Diener des Herrn betrachtest, bist du nichtsdestoweniger verehrenswürdig. Du bist so viel größer als ich. Aus diesem Grunde wurden alle meine spirituellen Errungenschaften zunichte gemacht, als ich dich geschmäht habe. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Wenn man einen Gottgeweihten lästert, geht alles weg. Wenn jemand große Seelen schlecht behandelt, werden seine Lebensdauer, sein Reichtum, sein Ansehen, seine Religion, seine Besitztümer und all sein Glück zerstört. Da kann man nicht mal Haribol zu sagen, ja. Nicht Haribol. Ja. So. Prakashananda wurde daraufhin, ergab sich Chaitanya Mahaprabhu und Lord Chaitanya fing dann einen unglaublichen Kirtan an. In diesem Kirtan tanzten all die Mayavadi Sannyasis von Benares mit. Es gibt hier ein unglaublich schönes Bild. Was zu meinen Lieblingsbildern gehört. Ich weiß nicht, ob es euch auch so interessieren wird. Kannst du ja kurz rumreichen. Es ist hier vorne drauf, nicht? Das Buchcover kannst du ja kurz rumlaufen. Wo Lord Chaitanya mit all den Sannyasis, dem Mayavadi Sannyasi, tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Gut. Ja. Hare Krishna. Damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Ich werde morgen darüber meine letzte Vorlesung geben, über die Lilas von Lord Chaitanya. Wir haben in den ganzen Zyklen von seinem Erscheinen, von seinen Wirken, seinen Wundern bis zu seinen Reisen genommen und werden morgen dann zu seiner Rückkehr nach Puri, von seiner Rückkehr nach Jagannath Puri hören, wo wir auch noch verschiedene ekstatische Dinge hören werden. Wir werden ab morgen die 8 Gebete von Lord Chaitanya vorlesen, die Shikshastakam-Gebete, und werden dann dieses Lila-Katha zum Ende bringen. Mir ist schon ein bisschen traurig ums Herz, weil dann dieser Teil zu Ende geht. Morgen werden wir auch den philosophischen Teil wahrscheinlich zu Ende, bin mir nicht ganz sicher, ob wir es zu Ende bringen werden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich habe diesmal ein bisschen aus den Schriften vorgelesen, weil es mir ein Anliegen war, so ein paar Themen herauszukristallisieren. Ich hoffe, dass ihr diese Lilas, dass sie in eurem Herzen sind, oder vielleicht so, dass wenn ihr später noch über Lord Chaitanya Mahaprabhu hört, dass ihr in der Lage seid, diese Lilas einzuordnen und zu wissen, wo das im Einzelnen ist. Gut. Dann hören wir hier mal auf. Bitte vergesst nicht, das Buch mir zurückzugeben, wenn ihr es angeschaut habt. Srila Prabhupada ki jai, Niti Gonitai ki jai, Gaura Premanandi jai. Ich bringe Sri Chaitanya Mahaprabhu meine respektvollen Ehrbietung dar. Er ist ein Ozean transzendentaler Barmherzigkeit und obwohl Bhakti Yoga sehr vertraulich ist, hat er diesen Pfad sogar im Zeitalter des Kali, dem Zeitalter des Streites, auf solch wunderbare Weise offenbart. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Vancha Kalpa Tarubhasha Krima Sindhu Kairasha Pagyanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Heute kommen wir zu einem Kapitel, vielleicht dem wichtigsten Kapitel in unserem Teil, die Lehren Sri Chaitanya Mahaprabhus. Über dieses Kapitel wird gesagt, dass hier der Weg aufgezeigt wird, Liebe zu Krishna zu erlangen. Und Krishna Das Kaviraj Goswami, der Autor des Chaitanya Charitamritas, fügt noch hinzu, dass es sich nicht eingehender beschreiben lässt, wie das diese Liebe zu Krishna erlangt werden kann. Wir können uns daran erinnern, dass Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, sagte, dass das Krishna-Bewusstsein bereits als ein Schatz in uns vorhanden ist. Er gab das Beispiel von dem armen Mann, der direkt unter seinem Hause, in dem er wohnt, einen Schatz hinterlassen bekommen hat von seinen Eltern. Er weiß nur nicht, wo dieser Schatz genau ist und wie man ihn heben kann, weil die Eltern in der Fremde gestorben sind. Ihr möcht euch erinnern. Dann kam er in Kontakt mit einem Astrologen namens Savakya, der alles weiß, und der sagte ihm, du klagst unnötig, du bist sehr reich, du hast direkt unter dir deinem Hause diesen Schatz, du musst nur von Osten graben und dann wirst du ihn erlangen. Savakya steht stellvertretend für die vedischen Schriften, die das Lebewesen, welches Liebe zu Krishna verloren hat, informieren, wie diese Liebe zu Krishna aufs Neue wieder zu erreichen ist. Nun, in dem Kapitel, das wir heute durchnehmen werden, wird der Vorgang genau erläutert, was wir zu tun haben, um Liebe zu Krishna zu erlangen. Wer diesen Vorgang ausübt, wird mit Sicherheit das Ziel, den Sinn und Zweck dieses Seminars erfüllen in seinem eigenen Leben. Ich möchte euch aber gleich darauf hinweisen, dass diesen Vorgang auszuüben wohl bedeutet, dass man ein ganzes Leben lang sich darin übt. Lord Chaitanya hatte zwei Qualifikationen gesagt, die nötig sind, um diesen Vorgang auszuüben. Das erste ist, dass man sich beständig bemüht. Ich bin persönlich der Meinung, dass viele, die mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommen, sich nicht beständig bemühen, sondern einfach einmal, wie soll ich mich ausdrücken, das kennenlernen und dann die erstrebten Stufen erreichen, nämlich die Ersteinweihung und die Zweiteinweihung, und dann glauben, sie hätten das Ziel des Lebens schon erreicht, weil sie jetzt ja diese Einweihung besitzen. Doch Lord Chaitanya Mahaprabhu ermahnt uns mit freundlich und gütigen Worten, dass wir uns ständig bestrebt sein müssen. In dem Augenblick, wo du aufhörst, dich zu bemühen in deinem spirituellen Leben, wird es in deinem Leben nicht mehr so erfüllt und glücklich vor sich gehen. Das Zweite, was Lord Chaitanya sagt als Qualifikation, um diesen Vorgang zu gehen, ist eigentlich, dass man seine Intelligenz festigt mit spirituellen Unterweisungen, die man hört, sodass man nicht ins Wanken kommt und den Weg aufs Neue verlässt, wenn von außen ein paar Herausforderungen und vielleicht sogar auch Feuertests kommen. Gut, nun wollen wir uns direkt, weil ich glaube, dass jeder von euch diese Qualifikation mehr hat, als man es also bestimmt gut hat, dann wollen wir jetzt nicht mehr lange verheimlichen, worum es geht bei diesem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, und ein bisschen vorlesen. Lord Chaitanya fängt an, das Kapitel zu erläutern, indem er sagt, dass eigentlich jemand, der sich anderen Unterweisungen in den vedischen Schriften zuwendet, wie zum Beispiel, dass er sich einfach nur situiert in seinem Leben, entsprechend des Vanas, der Vanas und des Ashrams, dass er ohne diesen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes auszuüben, nicht zur Vollkommenheit kommt. Ich finde das interessant, weil wir im Augenblick in unserer Bewegung in einer Phase sind, wo viele den Eindruck haben, sie haben sich noch nicht richtig situiert. Sie haben, es wird diskutiert, ob man nicht unter Umständen vielleicht eine Schulausbildung anfängt und beendet. Viele Gedanken werden sich gemacht, den nicht so einfachen Ashram, den Grihastha-Ashram, wo man sich da situiert und so weiter. Ich denke, dass diese Gedanken sehr wertvoll sind und sehr wichtig sind und nicht vorher richtig, dass man zu wenig Zeit verwandt hat, um diese Gedanken qualifiziert zu Ende zu denken. Doch Chaitanya Mahaprabhu fängt seine Unterweisung über den Vorgang an, indem er sagt, nur durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes werden wir letztendlich erfolgreich werden in unserem Leben. Was immer wir tun, wie wir uns situieren im Leben und so weiter, muss diesem Ziel dienen, dass wir in eine Situation kommen, wo wir glücklich und energiegeladen den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes ausführen können. Chaitanya Mahaprabhu zitiert, wenn man jedoch bloß eine offizielle Stellung innerhalb der vier Vanas und Ashrams innehält, nicht, dass man sieht, was tut man beruflich und was, wie sieht man in welcher Lebenssituation oder Lebensstufe als Zölibatäre oder Haushälter oder Sannyasi situiert man sich. Also wenn man bloß dort eine offizielle Stellung im Leben einhält und den höchsten Herrn Vishnu nicht verehrt, fällt man von seiner hochmütigen Position in höllische Umstände hinunter. Haribol. So. Der Grund, weswegen man sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen sollte, ist, weil Krishna der Vater von uns allen ist. Hier heißt es Purusham. Krishna wird als Purusham bezeichnet. Und wir als Söhne von Krishna oder als Töchter von Krishna gegenüber eine Pflicht haben, uns im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Es gibt zwei Leute, die sich nicht im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Das sind diejenigen, die einfach nicht interessiert sind an der Verehrung. Navajati. Ich glaube, es ist nützlich, diese beiden Dinge zu verstehen. Navajati. Das sind die No Interest, danke, kein Interesse, und dann Avajanati. Das sind, ich will mal hier im Sanskrit sehen, jemand, der es einfach verneint, der absichtlich
Krishna. Sagen wir mal, der Krishna einfach ablehnt. Diese beiden Mentalitäten führen dafür dazu,
dass ein Mensch in seinem Leben Stanat Brashta von seiner Position, die er einnimmt, herunterfällt und einfach, sagen wir mal, das Ziel des menschlichen Lebens nicht erreicht. Wie können wir mehr Interesse an Krishna kriegen? Und wie können wir uns zu Krishna mehr angezogen fühlen? Ich glaube, dass wir sehr, sehr bedacht sein müssen, diese beiden Sachen zu überwinden, ohne dass wir es vielleicht wollen, ohne uns es eingestehen zu können, haben wir sehr oft nicht ausreichend Interesse und nicht genügend Anziehung an Krishna. Was wichtig ist, was Chaitanya Mahaprabhu immer wieder sagt, ist hören, hören, hören über Krishna. Es gab einmal eine, wie soll ich mich ausdrücken, einen Mensch, der hatte eine fürchterliche Durchfallerkrankung. Was immer er aß, Reis, Bananen, Joghurt, er kam sofort durch ihn hindurch. Das führte dazu, dass seine Magenschleimhäute so dünn und strapaziert waren, dass er bald keine Nahrung mehr aufnehmen konnte und Gefahr lief zu sterben. Das ist, was dann der Doktor empfahl, war, Ghee zu sich zu nehmen. Ghee ist das Schlimmste, was man bei Durchfall normalerweise nimmt. Das rutscht geradewegs durch. Allerdings hat er Ghee gereicht, damit die Schichten in der Schleimhaut wieder repariert wurden. Und dadurch konnten sie dann irgendwann die Nahrung wieder fassen und konnte es absorbieren. So müssen wir es auch sehen, bei uns in unserem Leben. Da sind zwei Dinge drin als bediente Dinge. Wir haben kein Interesse und wir lehnen Krishna unbewusst ab, weil wir uns nicht, weil wir der Herr sein möchten und in unserem Ego selber bestehen möchten und Hingabe zu Krishna. Das ist nun wirklich das Unerwünschte, was wir uns vorstellen können. Das Unerwünschteste. Deswegen müssen wir hören über Krishna. Und dieses Hören über Krishna wird die Schichten in uns, in unserem Gedärm, wieder so machen, dass wir das Thema fassen können eines Tages. Das ist Lord Chaitanya Mahaprabhus Sache. Nun, Lord Chaitanya macht einen sehr nicen Punkt, warum die Hingabe zu Krishna sehr wichtig ist im Leben. Er spricht davon, dass die Hingabe zu Krishna wie die Sonne ist. Ich wollte es so ausdrücken. Lord Chaitanya spricht über die Wirksamkeit der Hingabe zu Krishna. Wieso Hingabe zu Krishna uns in unserem Leben total transformieren kann. Es ist ein sehr schöner Text, der immer wieder vorgelesen wird, zitiert wird. Im Text 31, dort wird die Wirksamkeit von Bhakti erklärt. Krishna wird mit dem, ich will es sogar gerne im Bengali vorlesen. Wir können hier alle zusammen lesen. Krishna Surya Sama.
Krishna Surya Sama.
Maya Haya Andhakara.
Maya Haya Andhakara.
Yahan Krishna.
Yahan Krishna.
Tahan Nahi.
Tahan Nahi.
Mayara Adhikara. Warum wird immer gesagt, Bhakti ist so wunderbar? Hier wird es erklärt. Krishna wird mit dem Sonnenschein verglichen und Maya mit der Dunkelheit. Überall, wo die Sonne scheint, kann keine Dunkelheit herrschen. Sobald man sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, weicht die Dunkelheit der Illusion, der Einfluss der äußeren Energie auf der Stelle. Nicht, das liegt daran, dass Krishna der Herr von Maya ist und sich Maya in gewisser Weise schämt, vor Krishna gegenwärtig zu sein. Genau wie Dunkelheit. Die kann niemals vor dem Licht bestehen, weil die Dunkelheit etwas ist, was relativ, das heißt abhängig ist vom Licht. Es ist zweitrangig, es ist eine Energie, die sich aus dem Licht heraus ergibt. Wo kein Licht ist, da ist eben Dunkelheit. Aber wo Licht kommt, da muss die Dunkelheit fliehen. Das wird ausgedrückt in einem Text sehr schön. Die äußere illusionierende Energie Krishnas, die als Maya bekannt ist, schämt sich stets davor, Krishna gegenüberzutreten. Genau wie auch die Dunkelheit sich schämt, dem Sonnenlicht ins Antlitz zu blicken. Diese Maya aber verwehrt, also das war bei mir heute so. Ich war heute, ehrlich gesagt, von der Wanderung so schön mitgenommen, dass ich bis 8 Uhr geschlafen habe. Stellt euch mal vor, der große Referent, kleiner Referent könnte man sagen, hat direkt verschlafen. So richtig schön. So, dann kam Shrishti Kater irgendwann mal herein, dem ich immer sage, er soll früh aufstehen und zum Mangal Arati erscheinen. Und wir haben da so einen kleinen humorvollen Austausch in dieser Sache. Meine Assistenten wissen das, nicht? Und Shrishti Kater kam dann so, ich war gerade im Badezimmer und sagte, so, Haribol, und er hatte so seine technischen Fragen für den Tag gesagt und ich wollte überhaupt nicht antworten. Schließlich habe ich dann geantwortet und habe gesagt, ich schäme mich so. Ich sage dir, du sollst immer früh aufstehen, aber heute habe ich einfach verpennt, Haribol. Nicht? Ist es auch mit der materiellen Energie, die schämt sich, vor Krishna zu treten. In dem Augenblick habe ich den Schlüssel umgedreht, sodass mich keiner sehen konnte, weil ich mich einfach geschämt habe. Der Pennbruder. So ist es mit der materiellen Energie, die wagt sich nicht, vor Krishna zu erscheinen. Sie wagt sich aber nicht. Wenn Krishna da ist, dann muss die Maya weggehen, genauso wie Dunkelheit, die weggeht, wenn Licht erscheint. Aus diesem Grunde ist der Bhakti-Vorgang der machtvollste Vorgang, um alle Illusionen und alle Fesseln ans materielle Leben zu überwinden. Versteht ihr die Logik von Lord Chaitanya Mahaprabhu? Genau wie auch die Dunkelheit sich schämt, dem Sonnenlicht ins Antlitz zu blicken, so schämt sich einfach die materielle Energie, die ganzen Illusionen, vor Krishna zu treten, ihrem Meister. Was sagt ihr dazu? Ist doch ein sehr einfacher Vorgang, nicht? Diese Maya aber verwehrt die unglückseligen Menschen, die keine Intelligenz besitzen, also die kein Interesse haben, no bhajati, und lauthals verkünden, diese materielle Welt gehöre ihnen und sie seien ihr Genießer. Maya hat keinen Einfluss über die Devotees, die sich Krishna hinwenden. Maya hat aber einen Einfluss über diejenigen, die lauthals verkünden. Aham Mameti, dass diese Welt ist mein und ich habe zu genießen. Nun, diese Kraft von Bhakti setzt dann ein, so sagt Lord Chaitanya Mahaprabhu, dass also Dunkelheit vergeht, wenn jemand mit Entschlossenheit sagt, nicht die materielle Welt ist mein, sondern Krishna, du bist mein. In dem Augenblick, wo jemand mit Entschlossenheit sich Krishna zuwendet, dann geht die Maya weg. Nicht, wenn er es halbherzig macht. Hier zitiert Lord Chaitanya einen super Schluck an diesem Zusammenhang. Wer sich einmal mit Entschlossenheit mir hingibt, indem er sagt, mein Herr, von diesem Tag an bin ich dein, ich gehöre dir. Und indem er zu mir um die Willenskraft dafür betet, dem werde ich sofort die nötige Kraft verleihen. Dies ist mein Versprechen. Von da an wird er immer in Sicherheit leben. Ich möchte euch das wirklich empfehlen, dieses Gebet. Ihr könnt es nachlesen im Madhya Lila Kapitel 22, Text 33 und 34. Mein lieber Shri Krishna, ich habe dich in der materiellen Welt so viele Jahre lang vergessen, aber heute will ich mich dir ergeben. Ich bin dein ernsthafter und aufrichtiger Diener. Bitte stelle mich in deinen Dienst. Krishna wartet darauf, dass wir mit so einer Entschlossenheit vor ihn treten. mein lieber Herr, von heute an bin ich dein. Sehr oft geschehen die Dinge, die in unserem Leben geschehen, die kleinen Enttäuschungen und die kleinen Sinnverwirrungen, denen wir anheimfallen, nur um einen Devotee dahin zu bringen, diesen falschen Stolz aufzugeben, der Kontrollierer und Genießer der materiellen Welt zu sein, sodass er sich einfach zu Krishna wendet und sagt, mein lieber Krishna, ich gebe auf, und diese unwissenden Vorstellungen gebe ich auf, von diesem Tag an bin ich dein. Lernt es mal in euer Leben zu schauen, unter diesem, mit diesem Paradigma, mit dieser Sicht, dass alles, was euch geschieht in eurem Leben, euch hinführen soll, um den Vorrang des Bhaktis mit großer Entschlossenheit auszuüben, nämlich dass man sich Krishna überantwortet. Sodass dann dieser Krishna-Sonneneffekt einsetzen kann. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang die Familie, die Geschichte von Familie Patel erzählen. Familie Patel erlebte jeden Tag, dass die Dunkelheit sich hineinschlich in ihr Haus und eigentlich unerwünscht war. So dachten wir, Familie Patel, also jetzt, ab morgen werden wir uns unser Haus hinstellen mit Knüppeln. Und wenn dann die Dunkelheit kommt, kriegt sie eins auf die Rübe. So, sie saßen da, alle mit Waffen ausgerüstet. Und irgendwann musste einer mal was trinken und ging rein ins Haus und sah, huch, die Dunkelheit ist schon da. Die hat sich reingeschlichen. Schlimm. Und sie sind dann alle reingestürmt und haben auf die Dunkelheit raufgeschlagen. Bis zum frühen Morgen. Die Dunkelheit wurde immer dicker und dicker. Bis zum frühen Morgen. Und in der Nacht schrien sie manchmal, aua, sie hat zurückgehauen. Nicht? Und hin und wieder kam es vor, dass die Töpfe runterfielen aus den Regalen. Jetzt wehrt sie schon mit Töpfen, die Dunkelheit. Nicht? Und am Morgen kam sie dann blutüberschmiert, aber triumphierend da. Sie ist von dannen gezogen. Wir haben sie ein für alle Mal besiegt. Die Familie Patel hat sich sehr stark gewundert, dass am nächsten Abend die Dunkelheit wiederkam. Sie hatten es nicht für möglich gehalten, dass sie nach dieser kräftigen Trachtprügel wieder einkam. Sie wussten nämlich nicht, dass die Dunkelheit abhängig ist von der Sonne. So, ihr seht alles mit freundlich schmunzelnden Lächeln da, was für eine schöne Geschichte, ohne zu realisieren. Diese Geschichte bezieht sich auf jeden Einzelnen von euch. Ihr könnt nicht versuchen, ohne die Krishna-Sonne die leidvollen Umstände des materiellen Daseins zu beseitigen. Ein Devotee kennzeichnet sich daran auf, dass er ganz beständig, so wie der Fluss, der zum Ozean unterstürmt, bei jeder Situation sich an Krishna wendet und ihn nicht vergisst. Denn Krishna ist wie die Sonne und Maya ist wie die Dunkelheit. Wenn immer du Schwierigkeiten hast und verwirrt bist, liegt es daran, dass du nicht genügend Krishna-Sonne in deinem Leben hast. Manche von uns reisen jetzt in den Urlaub nach Spanien und in die Sahara-Wüste vielleicht, um ein bisschen Sonne aufzutanken. Ihr müsst in eurem Leben auch die Krishna-Sonne auftanken. Ganz wichtig. Das kann man auch auf Urlaub machen, nebenbei gesagt. So. Nun spricht Lord Chaitanya als nächstes einen ganz wichtigen Punkt an, der, glaube ich, von uns allen nachvollzogen wird. Natürlich kann ein Devotee verstehen, dass er sich an Krishna wenden muss. Aber was, wenn wir materielle Wünsche haben? Wenn wir noch etwas anderes wollen in dieser Welt außer Krishna. Diese Frage wird jetzt diskutiert. Erstmal, materielle Wünsche treten auf aufgrund schlechten Umgangs mit Menschen in der materiellen Energie oder mit der materiellen Welt auch, also ohnehin, also wie soll ich mich ausdrücken? einfach, dass man mit materiellen Dingen in dieser Welt, Sinnesobjekten und Personen, die an den Sinnesobjekten angehaftet sind, Wünsche kriegt. Das ist sehr natürlich, sagt Prabhupada an einer Stelle, dass man in Kontakt mit dem anderen Geschlecht und mit Yelp. Wir sprechen gerade darüber, wie es ist, wenn man materielle Wünsche entwickelt und sich nicht so an Krishna, an diesen transformativen, an die Krishna-Sonne wenden können. Und was passiert, fragt Lord Chaitanya, wenn materielle Wünsche einsetzen? Und er analysiert, materielle Wünsche kommen in Kontakt mit den Sinnesobjekten und mit Personen, die an den Sinnesobjekten anhaften. Nicht? Also zwei Arten, Leute, die angehaftet sind an Geld oder Geld, das ist wie materielle Wünsche kommen. Manche von uns haben die Erfahrung gemacht, die mit viel Geld und Spekulation mit Geld zu tun haben. Das ist eine so heftige materielle Energie, die da plötzlich kommt, dass schon große Transzendentalisten den Boden unter den Füßen verloren haben. Und dann mit dem anderen Geschlecht, dass plötzlich eine wunderschöne Frau oder ein muskulöser, nach Moschus riechender Mann auftritt, nicht im Leben. Und dann wird man unruhig und verliert sich im spirituellen Leben. So, diesen schlechten Umgang müssen wir meiden. Umgang mit den materiellen Objekten, zu denen wir eine Affinität oder eine Resonanz verspüren, und auch Umgang mit Menschen, die im materiellen Leben verankert sind. Doch auch für diese Menschen, die noch voll mit materiellen Wünschen sind, sagt Lord Chaitanya, die sollten sich bemühen im Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Denn der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes kann wie ein Strom sein, der diese materiellen Wünsche aus dem Herzen herausträgt. Ich glaube, wir alle haben schon mal erfahren, wenn wir lange Zeit in einem Kirtan sind, oder manche von euch mögen sich erinnern, die sind auf Padayatra mitgegangen, um den Bodensee, wo wir mehrere Stunden am Tag gesungen haben. Danach hat man sich wunschlos glücklich gefühlt. Oder? Shishtikata?
Ja.
Das ist einfach ein starker Strom von Raphael. Ja, ein starker Olja? Was soll man da sagen? Das ist wie ein starker Strom. Bhakti, wenn man einfach Bhakti ausübt für einige Zeit, das Sanskrit-Wort ist Tivrena, es ist wie ein Wasserstrom, der plötzlich aus einem Berg kommt. Nicht, da kommt unter Erdisch der Strom und das Wasser kommt dann hier so raus. Wenn dieser Wasserstrom, Tivrena sagt man dazu in Sanskrit, Tivra, irgendwo denn hinfällt, spült er alles hinfort. Es geht alles weg. Lord Chaitanya zitiert den Shloka, Akarma Sarva Karma Va, ob man voller Wünsche oder frei von allen Wünschen ist, oder ob man mit dem Dasein Gottes verschmelzen möchte. Man kann nur dann als intelligent betrachtet werden, wenn man Shri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, verehrt und ihm transzendentalen, liebevollen Dienst darbringt. Nicht? Tivrena, das, weil dieser transzendentale, hingebungsvolle Dienst wie ein Fluss ist, der ein, wie soll ich mich ausdrücken, der mit einem etwas macht. Nun, was passiert aber mit den, die Frage ist, jemand hat materielle Wünsche, wendet sich an den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Es wurde gesagt, wenn der Strom des hingebungsvollen Dienstes da ist, werden die materiellen Wünsche vergehen. Wie genau passiert das? Seid ihr daran interessiert? Habt ihr manchmal materielle Wünsche im Herzen? Braucht man ja nicht so laut zu sagen, aber ist manchmal schon noch da. Was passiert ist, dass Krishna mit diesen Devotis, die sich an ihn wenden, auch wenn sie noch nicht perfekt sind, eine ganz bestimmte Verhaltensweise offenbart. Krishna macht mit diesen Devotis etwas. Ihr müsst euch jetzt überlegen, ob ihr es wagen wollt, Krishna näher zu treten. Denn Krishna macht etwas. Und wie er das macht, wird die Devotees, obwohl sie ihn nicht darum bitten, langsam von den materiellen Wünschen befreien. Haribol. Wenn diejenigen, die nach materiellem Genuss oder nach dem Verschmelzen mit dem Dasein der absoluten Wahrheit begehren, sich im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn betätigen, werden sie Namagiteha, obwohl sie ihn nicht darum bitten, bei seinen Lotusfüßen Zuflucht finden. Aus diesem Grunde wird Krishna als äußerst barmherzig bezeichnet. Und jetzt können wir ein bisschen, Lord Chaitanya spricht ein bisschen über Krishnas transzendentale Psychologie. Er spricht jetzt, wie Krishna mit diesen Devotees umgeht, was er sich denkt dabei. Wir machen gleich eine kleine Pause, sehe ich gerade. Krishna sagt, wer sich einerseits in meinem transzendentalen, liebevollen Dienst beschäftigt, gleichzeitig jedoch nach dem Reichtum materiellen Genusses strebt, ist sehr, sehr dumm. Wahrlich, das ist, wie wenn man Nektar verschmäht, um Gift zu trinken. Warum sollte ich aber, der ich doch sehr intelligent bin? Bei Krishna ist es nicht falsches Ego, wenn er sagt, er ist sehr intelligent, denn er ist die Ursache von aller Intelligenz. Warum sollte ich aber, der ich doch sehr intelligent bin, einem solchen Dummkopf materiellen Wohlstand ermöglichen? Stattdessen werde ich dafür sorgen, dass er den Nektar der Zuflucht bei meinen Lotusfüßen annimmt. So werde ich ihn den illusorischen materiellen Genuss vergessen lassen. Hat plötzlich keine Erinnerung mehr daran. Das ist eines der Gründe, warum Bhakti so unglaublich erhaben ist. Weil Krishna, der die höchste spirituelle Kraft ist, sich des Devotis annimmt, er interveniert plötzlich. Alleine kommen wir nicht zu Krishna. Wir sind zu schwach und zu bedeckt. Wenn Krishna jedoch Krishnas Kraft einsetzt, haben wir eine Chance. Lord Chaitanya zitiert auch das Beispiel, es zitiert auch, immer wenn Krishna gebeten wird, jemandes Wunsch zu erfüllen, wird er dies zweifelsohne tun. Jedoch gewährt er nichts, das, nachdem es genossen wurde, jemanden veranlassen wird, ihn wieder um die Erfüllung weiterer Wünsche zu bitten. Nicht normalerweise ist es so, wenn wir einen materiellen Wunsch hat, dann geht das weiter und geht das weiter und geht es weiter. Zum Beispiel mit der Sexualität. Nicht? Man wünscht sich das, man hat es und zack, will man es gleich doppelt so stark nochmal haben. Noch einmal, wie so ein kleines Kind. Oder man hat Reichtum gekriegt. Man will dann mehr Reichtum haben. Die materielle Wünscherfüllung ist eine Art Fluch für die ewige Seele, weil sie einen in einen Kreislauf setzt, des immer stärker Begehrens und Begierens herein. Das Beispiel, was Lord Chaitanya gab, ist wie es ein Geist, der einen besetzt, ein fremdbesetzter Einfluss, der einen dann in Schwierigkeiten macht. So Lord Krishna macht jemandes Wunsch erfüllen, dass man in einer Rock'n'Roll-Band spielen kann oder dass man sagen wir mal, ein Studium macht und ein Dippel kriegt und so weiter. Aber Krishna gibt Sorgen dafür, dass er irgendwann dass dieser Sog nicht einsetzt und einen wegzieht. Wenn man noch andere Verlangen hat, sich aber im Dienste des Herrn beschäftigt, bringt ein Krishna dazu, Zuflucht bei seinen Lotusfüßen zu suchen, wo man alle anderen Verlangen vergisst. Shri Krishna Bhagavan Ki Jai! Das Beispiel, was Lord Chaitanya dann gibt, um diesen wichtigen Punkt zu verdeutlichen, ist der junge Prinz Dhruva Maharaj, der sich in den Wald begab und dort meditierte, um schließlich von Krishna selber ein Königreich zu erhalten, was größer war als das seines Vaters und Großvaters. Nachdem er sich mit Krishna lange an Krishna gewandt hat, also er hatte für 6 Monate meditiert, erschien ihm tatsächlich Krishna. Und Dhruva Maharaj sagte dann zu ihm: O mein Herr, weil ich nach einer wohlhabenden materiellen Stellung trachtete, habe ich strenge Bußen und Härten auf mich genommen. Nun aber habe ich dich bekommen, der du selbst für die großen Halbgötter, Heiligen und auch Könige sehr schwer nur zu erreichen bist. Ich suchte nach einem Stück Glas, aber stattdessen habe ich das wertvollste Juwel gefunden. Daher bin ich dermaßen zufrieden, dass ich dich um keine weitere Segnung mehr bitten möchte. Es ist interessant. Dhruva sagte: Ich will gar nichts mehr von dir haben, denn ich hatte ein Stück Glas gesucht, aber jetzt habe ich ein Juwel gefunden. Ich habe gar keine Lust mehr auf diese materiellen Dinge. Aber Krishna sagte ihm, erfüllte ihm den Wunsch, er gab ihm tatsächlich das Königreich. Er regierte dann das Königreich, aber er war nicht verstrickt. Er war ein reiner Devotee, er wollte nicht mehr und mehr sich vertiefen und versumpfen, sondern er verehrte Krishna, machte wunderbare Arrangierung für die Verehrung Krishnas, wurde ein Transzendentalist und kam so zurück und kam so zum Ziel des Lebens reiner Liebe zu Krishna. Das ist die Illustration dafür, wie Krishna einfach die Wünsche vielleicht sogar erfüllen mag, die ein Devotee hat, aber auf eine solche Weise sie erfüllt, dass er nicht weiter verstrickt wird. Ich habe in meinem Leben sehr oft das gemerkt, dass alle meine Wünsche durch den Folgen des Bhaktis in Erfüllung gegangen sind, dass ich dann aber Distanz nehmen konnte und mich nicht verstrickt habe ins virtuelle Leben. Hare Krishna. Gut, das war jetzt eine kleine Abhandlung darüber, was geschieht. Ich möchte nochmal zusammenfassen, wo wir sind. Lord Chaitanya hat die Herrlichkeit des hingebungsvollen Dienstes etabliert über den Vorgängen des Karma, des Jnanas und einer offiziellen Position im Varnashram Dharma. Und er hat das begründet, warum hingebungsvoller Dienst hervorragend ist, weil Krishna nämlich selber wirksam wird. Nicht? Die Sonne, die Dunkelheit des materiellen Daseins vertreibt. Er hat auch davon gesprochen, was passiert mit jemandem, der noch materielle Wünsche hat und sich deswegen noch nicht in Vollkommenheit an Krishna wendet, nämlich dass Krishna eingreift in sein Leben. Ihr mögt euch erinnern, Lord Chaitanya hatte ja vorher den Vers zitiert, der eine Definition von Bhakti ist, Anyavilashita Shunyam, man soll frei von allen Wünschen sein, aber wir hatten dann gehört, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man keine Wünsche haben sollte, sondern dass man frei sein wollte von dem Motiv, jetzt durch Bhakti ordentlich zu genießen. Wenn die Wünsche noch da sind, nimmt man sie halt mit und sie werden von Krishna erläutert. Wenn aber man sich zum Beispiel hier in die Veda-Akademie einschreiben lässt, um dann den großen Tresor zu knacken, der jetzt voll ist mit den Seminarsteilnehmungsgebühren, nicht? Dann hat solch ein Mensch keine Chance, eigentlich Fortschritte im Bhakti zu machen. Nicht? Wenn das Motiv nicht gut ist, dann wird dieser Dieb vielleicht mit der 1 Million Mark, die jetzt in der Veda-Akademie liegen, davon. Scherz, das ist nicht. Ich glaube, dass wir keinen Millionär heute haben, der einen großen Millionenbetrag als Seminargebühr gegeben hat. Dieser Mensch hätte keine Chance. Der würde Vergehen machen. Aber wer, weil sein Motiv nicht stimmt? Anyavilashita Ita, dieses Motiv ist. Aber sonst nimmt sich Krishna den an und entfernt es nach und nach. Entweder, dass es gleich ganz weg ist, oder dass er den Wunsch noch erfüllt, aber dafür sorgt, dass der Devotee sich nicht weiter verstrickt. So, wir werden jetzt eine kleine Pause von 15 Minuten einlegen. Wenn ihr das Muschelhorn hört, kommt bitte. Ich möchte aber noch ganz vorher etwas sagen. Danach geht es gleich weiter. Wie kommt jemand dazu, diese Bhakti in seinem Leben zu empfangen? Dass Krishna das wegtut. Das wird als nächstes von Lord Chaitanya behandelt. Ich möchte jetzt auch die Devotees verabschieden, die jetzt gehen müssen. Wir haben einige Devotees, die in ihrem Timing so gezwungen waren, es so zu arrangieren, dass sie nicht die ganze Zeit teilnehmen können an dem Seminar. Ihr solltet alle euch noch eine Segnung von Lord Chaitanya Mahaprabhu abholen. Und zwar baue ich hier meinen kleinen Altar auf. Und dort gibt es im Altar dieses kleine Rähmchen. Ihr könnt es auch die Videowelt, man kann ja einen Zoom machen, dass es ganz dicht ist. Also, da ist ein größerer Stoff. Dieser größere Stoff ist ein Dhoti von Srila Prabhupada. Und der kleinere Stoff, der wie strahlende Diamanten glitzern, wenn man es mit einem bestimmten Auge sieht, ist ein Stoff von dem Original Dhoti von Lord Chaitanya. Lord Chaitanya hat diesen Dhoti getragen, er ist um seine transzendentale Form geweht beim Chanten der Heiligen Namen. Man kann kommen und es einfach so nehmen, aufs Haupt führen, und dann wird man bestimmt die Segnung dieses Seminars erleben. Stellt euch mal vor, das hat die 500 Jahre, die uns von Mahaprabhus erscheinen, überlebt. Wir haben es aus dem Gambira, Lord Chaitanyas Gartenhäuschen in Puri, es war nicht ein Häuschen, eigentlich nur ein Zimmer, ein kleines Zimmer, durch verschiedene schwierige Verbindungen und entsprechende, wie soll ich mich sagen, ein Jahr hat es gebraucht, um den Besitzer zu bekneten. Jetzt ist es da. Ihr könnt einfach kommen und das euch hier dann noch holen. Gut, in 15 Minuten geht es weiter hier. Hare Krishna. Als nächstes wird die Frage gestellt, auf welche Art und Weise bekommt man dieses rare Geschenk des hingebungsvollen Dienstes? Eigentlich glaube ich, dass wir diese Frage schon beantworten können. Wie bekommt man den Samen des hingebungsvollen Dienstes? Erinnert euch bitte an die Analogie, mit der wir unser Seminar gestartet haben. Gaurav Bhavani, ich glaube, du guckst gerade.
Die Analogie war das mit dem Bild und dem Gießen.
Mit dem Bild? Das Bild war das, ja. Wie, auf welche Weise bekommen wir den Samen des hingebungsvollen Dienstes? Ja?
Ist im Herzen in Gott geleitet und dem Samen.
Also durch Gemeinschaft mit Devotees. Dieses Bild jetzt wird jetzt auf etwas wissenschaftliche Art und Weise erklärt. Es wird nämlich genau noch einmal gesagt, was passiert, sodass man diese Qualifikation erhält. Durch Glück wird man dazu auserwählt, den Ozean der Unwissenheit zu überqueren. Und wenn dann die Zeit des eigenen materiellen Daseins zur Neige geht, mag man eine Gelegenheit bekommen, mit rein gottgeweihten Gemeinschaft zu haben. Durch solche Gemeinschaft erwacht die Anziehung zu Krishna. So, durch dieses Glück wird man dazu auserwählt, den Ozean der Unwissenheit zu überqueren. Was ist genau dieses gute Glück? Im Text 26 wird gesagt, dass dieses gute Glück die Gemeinschaft mit Devotees darstellt. O mein Herr, o du unfehlbare, höchste Person, wenn jemand quer durch alle Universen wandert, Befreiung vom materiellen Dasein erhalten soll, also wenn jemand, der quer durch alle Universen wandert, ihr seid auf einer Querwanderung durchs Universum, durch alle materiellen Universen, wenn der Befreiung vom materiellen Dasein erhält, dann wird ihm die Gelegenheit gegeben, Gemeinschaft mit Gott geweiht zu haben. Wenn er mit Gott geweihten Gemeinschaft pflegt, erwacht seine Anziehung an dich, denn du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, das letztliche Ziel der fortgeschrittenen Gottgeweihten und der Herr des Universums. Also durch die Gemeinschaft mit Devotees passiert etwas ganz Besonderes. Man entwickelt Anziehung an, an Krishna und geht dann mit Vertrauen dem Krishna-Bewusstsein nach. Ist ganz, ganz wichtig. Ohne Vertrauen, ohne die Geburt von Vertrauen, wird man keinerlei Möglichkeiten haben, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Vertrauen in Sanskrit heißt Shraddha. Shra heißt so viel wie Herz. Und da heißt geben. Die Devotis haben ihr Herz Krishna gegeben. Und erst wenn man solche Devotis trifft, entwickelt man Vertrauen in das Hingeben in Krishna. Sonst kann man eigentlich nicht das feste Vertrauen entwickeln. Ich weiß noch, wie es mir damals ging, als ich mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kam in Hamburg. Ich wollte mein Leben immer gottesbewusst orientieren und so weiter, aber habe mich gefragt, wie. Als ich dann aber das Beispiel eines Freundes von mir sah, der ein ziemlich ausgedehntes, materielles Leben geführt hatte vorher, ich sah ihn, wie er all das aufgeben konnte und sich im spirituellen Leben beschäftigte, da fiel es mir auch leicht, mich mit dieser Sache zunächst einmal zu befassen. Vertrauen kriegt man durch Menschen, deren Beispiel man sieht. Ich weiß nicht, das ist ganz einfache Psychologie, wenn zum Beispiel man sich nicht zutraut, Auto zu fahren und man sieht, dass selbst Madhavananda Auto fährt, der auch nicht so ein Mensch ist für ganz praktische Tätigkeiten. Du bist mir auch künstlerischer und philosophischer Natur. Den kann man vertrauen haben, ich schaffe es auch. Das ist ein natürlicher Effekt. Also ich würde anfangen Auto zu fahren, wenn Gadadha anfängt. Wenn Gadadha schafft, Auto zu fahren. Ich glaube, dann wird der Letzte von uns überzeugt sein, ebenfalls Auto fahren zu können. Weil in dem Beispiel eines Menschen liegt eine unglaubliche, wie soll ich mich ausdrücken, Überzeugungskraft. Es tut mir jetzt leid, dass ich einige von euch als Beispiele genommen habe und sie vielleicht getroffen habe im Innersten ihres Wesens. Aber das ist, weil im hingebungsvollen Vorgang ist das noch sehr, sehr gesteigert. Es ist nicht nur das Beispiel, das einen inspiriert, sondern dass in den Devotees eine bestimmte Kraft ruht, die geht in Kontakt mit ihn in unser Herz hinein. Diese Kraft, die uns beflügelt, uns im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Akura. Lord Chaitanya zitiert ihn als Beispiel für jemanden, der durch Gemeinschaft mit Devotees den Vorgang des Bhaktis angeht. Akura lebte in sehr schlechter Gemeinschaft. Er war ein Bediensteter des machtvollen Dämons Kansa. Und er sagt, ich bin so gefallen, dass ich niemals die Gelegenheit bekommen werde, die höchste Persönlichkeit Gottes zu sehen. So. Dies war meine unbegründete Befürchtung, sagt Akura. Seine Befürchtung war, ich bin so gefallen, ich habe wirklich keine Chance. Dies war meine unbegründete Befürchtung. Denn es ist möglich, dass selbst jemand, der so gefallen ist wie ich, durch Zufall die höchste Persönlichkeit Gottes sehen darf. Obschon man von den Wellen des Flusses der Zeit fortgetragen wird, kann es vorkommen, dass man das Ufer erreicht. Nicht? Wir sind also so lange von den Wogen der Zeit hinweggetragen worden, bis wir an das Ufer kommen. Und das Ufer zu erreichen, es wird in der deutschen Sprache mit Zufall übersetzt, ist, dass man die Möglichkeit bekommt, Gemeinschaft mit Devotees zu haben. In dieser Gemeinschaft mit Devotees kann man sogleich mit dem spirituellen Prozess oder den spirituellen Vorgang beginnen. Was geschieht jetzt in der Gemeinschaft mit Devotees? Das wird als nächstes analysiert. Wir haben gesagt, Anziehung entwickelt sich, Shraddha entwickelt sich, Vertrauen entwickelt sich und so weiter. Vor allen Dingen ist es, dass man anfängt mit dem spirituellen Vorgang, weil man jetzt Vertrauen hat und auf diese Art und Weise die schlummernde Liebe zu Krishna, die im Herzen gegenwärtig ist, entwickelt. Ich möchte euch jetzt gerne einen wichtigen Sanskrit-Vers vorlesen, wo das gesagt wird. O König Rahugana, ohne dass man sich mit dem Staub von den Lotusfüßen eines reinen Gottgeweihten über das Haupt streut, kann man hingebungsvollen Dienst nicht erreichen. Hingebungsvoller Dienst ist nicht einfach dadurch erlangbar, dass man sich strenge Härten und Bußen auferlegt, prunkvolle Verehrung der Bildgestalten durchführt oder die Regeln und Regulierung des Lebensstandes des Sannyas oder Grihastha befolgt. Auch ist dies nicht durch das Studium der Veden oder dadurch, dass man sich selbst im Wasser untertaucht oder sich dem Feuer oder dem sengenden Sonnenlicht aussetzt, möglich. Hier wird also gesagt, was nicht zum hingebungsvollen Dienst führt, Entsagungen, Bußen, selbst die Verehrung von Bildgestalten führt nicht unbedingt zum hingebungsvollen Dienst hin. Sondern, und auch nicht, wenn man Regeln und Regulierungen ausübt, sondern wenn man Gemeinschaft pflegt mit diesen Devotees. Ich glaube, der Punkt ist einigermaßen klar, weil in dieser Gemeinschaft Vertrauen und Anziehung geboren wird. Ich suche noch aber nach einem ganz bestimmten Text, da bin ich ein bisschen ins... So, was sind jetzt die zwei Bedingungen, die man braucht, um in der Gemeinschaft von Devotees voranzukommen? Was meint ihr wohl? Es wird Lord Chaitanyas Theologie geht immer so, er erklärt die glorreichen Sachen und dann sagt er, was man noch für Bedingungen erfüllen muss, damit diese Glorien sich erfüllen. Das hat sich schon mehrere Male in unseren Diskussionen so ergeben. Nicht? Was die Bedingungen waren, um ein Schüler zu werden, bestrebt nach der absoluten Wahrheit, fixiert in der Intelligenz. Dann hatten wir gehört, was die Bedingungen sind, damit man damit man sich nicht Krishna hingibt, das heißt, man hat kein Interesse an der Verehrung und Avajananti ist einfach gegen Krishna eingestellt. Wir haben das mehrere Male schon gehört. Was meint ihr wohl, ist eine Bedingung, um Gemeinschaft zu pflegen mit Devotees? Ich würde gerne mal von eurer Erfahrung hören. Ihr habt doch auch Gemeinschaft mit Devotees. Wann klappt es nicht? Sagen wir mal so, wann klappt es nicht?
Wenn man aufgeblasen wird.
Wenn man aufgeblasen wird.
Wenn man egozentrisch ist.
Wenn man Vergehen macht. Oder auch Fehler sucht.
Wenn man alles besser wissen will.
Wenn man ein kleiner Besserwisser ist, nicht?
Wenn man sich nicht öffnet.
Wenn man sich nicht öffnet.
Man kann eine Freundschaft schließen kann.
Wenn man keine Freundschaft schließen kann, dann klappt es auch nicht.
Wenn man intolerant ist.
Wenn man intolerant ist, von einem intoleranten Wesen, einfach das andere in dem anderen zum Anlass nimmt, sich einfach so dagegen zu stellen. Wenn man sich nichts sagen lassen will.
Wenn man keine Liebe geben kann.
Wenn man keine Liebe geben kann, ja, dann klappt es. Ich würde dazu sagen, aus meiner Erfahrung, ich löse mich jetzt mal von Texten, Sehr oft kommt es nicht zu diesem Austausch über Krishna, wenn man nicht eine Wellenlänge findet, gemeinsam eine Wellenlänge findet, auf der man diskutieren kann. Ganz einfach. Es kommt auch nicht zu einem Lebensaustausch, wenn da nicht ein Wohlwollen ist, eine Zuneigung den Devotees gegenüber. Das wird auch erwähnt. Ich sehe, das sind zwei Aussagen, die in den Schriften drin stehen. Lord Chaitanya zitiert einen sehr interessanten Vers. Yadrichaya matkatadho jata shradhastu yapuman nirvino nati sakto bhakti yogo syasitida. Wenn man sich irgendwie zu Gesprächen über mich hingezogen, ich will dir mal in einer anderen Übersetzung vorlesen. Wenn man sich irgendwie durch gutes Glück Vertrauen entwickelt ins Hören und Chanten, nicht? Irgendwie, das heißt durch die Gemeinschaft mit Devotees, Vertrauen entwickelt in das Hören und Chanten von meinen Herrlichkeiten, sagt Krishna, dann sollte dieser Mensch zwei Eigenschaften mit sich bringen. Er sollte nicht sehr abgeschreckt sein vom materiellen Leben, noch sehr angehaftet sein ans materielle Leben. So kann er Vollkommenheit erreichen in dem liebevollen Dienst zu mir. Ich möchte diese beiden Sanskrit-Worte gerne analysieren. Wenn man jetzt Vertrauen hat in Krishna, gibt es zwei wichtige Eigenschaften, die der Devotee haben sollte. Nirvinaha, soweit ich mich erinnern kann, ja. Nicht falsch losgelöst sein. Das zweite ist Naati Shakta, nicht zu sehr angehaftet sein. Hier möchte ich euch in ein Geheimnis des Bhakti-Yogas einführen oder mit einem Geheimnis des Bhakti-Yogas bekannt machen. Wenn ein Devoti nur diese Abwehrhaltung gegenüber der materiellen Welt hat und einfach nur sich mit Loslösung versteinert, ach, ich diese Welt, die stimmt nicht, sich sozusagen los... Dann wird er niemals Hingabe entwickeln können. Für Hingabe braucht man nämlich ein bisschen Anhaftung. Man muss, wenn man die ganze Anhaftung, wie ein Baby, wenn man einfach nur verschreckt ist und wie ein Baby, was mit dem Badewasser ausgeschüttet worden ist, wird man nicht zum Krishna-Bewusstsein kommen. Wir sollten nicht zu sehr losgelöst sein und das mit diesen Themen immer befassen, ach, ich will das nicht, es ist schlimm, es ist schlecht, und wir sollten nicht zu sehr angehaftet sein, sonst kann man nicht Hingabe entwickeln. Yogis zum Beispiel, die wissen gar nicht mehr, was Liebe ist, die sind so verknöchert. Bisschen Emotionen sind gut. Prabhupada hat es einmal gesagt, ein Devotee hat gesagt, Prabhupada, wenn ich die Devi sehe, dann weine ich immer. Das war so ein Govinda Bhakta, also haben wir damals gesagt. Jemand, der so ein bisschen dicht am Meer gebaut hatte, nicht? Sagt man in Norddeutschland, nicht? Der hat so ein bisschen Gefühl. Prabhupada sagte, das ist ein Geschenk von Krishna. Emotion ist gut, wenn es auf Krishna gerichtet ist. Aber jemand, der zu sehr losgelöst ist, so ein entsagter Brocken Loslösung ist, der wird nicht mit Hingabe klarkommen. Das geht ihm nicht. Das kommt ihm nicht raus. Und natürlich auf der anderen Seite jemand, der zu sehr angehaftet ist. Darüber brauchen wir nicht zu sprechen, weil Das kennen wir alle sehr gut. Diese beiden Menschen haben Schwierigkeiten, sich Krishna hinzugeben. Wenn jemand durch gutes Glück, ich übersetze den Vers nochmal, Vertrauen ins Hören und Chanten von meinen Herrlichkeiten entwickelt, dann sollte eine solche Person nicht zu sehr disgusted sein, abgeschreckt sein von der materiellen Welt, noch soll er zu sehr angezogen sein ans materielle Leben. Auf diese Weise kann er den Pfad der liebevollen Hingabe zu mir erlangen. Nun, wenn man jetzt Kontakt hat mit solchen großen Seelen und von ihnen hört, nicht zu sehr angehaftet ist und auch nicht zu sehr wüstengleich im Herz ist durch diese ganze Entsagung und verhärtet ist, was soll man denn versuchen in dieser Gemeinschaft? Man sollte versuchen, die Gunst eines solchen Devotees zu erlangen. Lord Chaitanya sagt, solange man nicht in der Gunst eines reinen Gottgeweihten steht, kann man nicht auf die Ebene des hingebungsvollen Dienstes gelangen. Man kann nicht einmal von der Knechtschaft des materiellen Daseins befreit werden. Ganz zu schweigen also davon, Krishna Bhakti zu entwickeln. Und Prabhupada macht das sehr klar. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen. Mir geht es zum Beispiel immer sehr in meinem spirituellen Leben sehr gut, wenn ich wirklich in dem Verständnis lebe, die Gunst von Srila Prabhupada zu erlangen durch meine Tätigkeiten. Hingebungsvoller Dienst kann ausschließlich durch die Gnade eines reinen Gottgeweihten erlangt werden. Ohne die Barmherzigkeit eines reinen Gottgeweihten kann man nicht einmal der Knechtschaft des materiellen Daseins entkommen. Man muss also die Gemeinschaft eines solchen Mahatma suchen, der Krishna als die höchste Quelle der gesamten Schöpfung verwirklicht hat. Ohne ein Mahatma zu sein, kann man nämlich die absolute Stellung Krishnas nicht verstehen. Ein Mahatma ist sehr selten und stets transzendental. Er ist ein reiner Geweihter Krishnas. Dumme Leute halten Krishna für ein menschliches Wesen und deshalb denken sie auch, der reine geweihtische Krishna sei ein gewöhnlicher Mensch. Was auch immer man aber sein mag, man muss in jedem Fall bei den Lotusfüßen eines Mahatma, Gottgeweihten, Zuflucht suchen und ihn als den höchsten Wohltäter der gesamten menschlichen Gesellschaft behandeln. Wir sollten bei einem solchen Mahatma Zuflucht suchen und ihn um seine grundlose Barmherzigkeit bitten. Allein durch seine Segenswünsche kann man von allen Anhaftungen an den materialistischen Lebenswandel frei werden. Wenn man auf diese Weise befreit wird, kann man sich durch die Barmherzigkeit des Mahatmas im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn beschäftigen. Ja, unsere ganze Tradition ist voll davon, dass sich die Devotees wenden an solch eine große Persönlichkeit und auf diese Art und Weise bevollmächtigt werden, den Weg des hingebungsvollen Dienstes zu gehen. Und Lord Chaitanya gibt ein ganz praktisches Beispiel für jemanden, der das erreicht hat, nämlich Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj war der Sohn von Kayadhu, der Frau eines interstellaren Dämonens namens Hiranyakashipu. Und Kayadhu kam zu dem Zeitpunkt, als sie schwanger war mit Prahlad, in Kontakt mit Narada Muni. Narada Muni segnete das Kind in ihrem Leibe durch ihre guten Wünsche und auf diese Weise wurde er der bedeutende Mahajan, also jemand, der sehr viel weiß, deutlich also ins Deutsche übersetzt Mahajan, derjenige, der mit Guru Maha Wissen ausgestattet ist, der Prahlad Maharaj, eines der 12 Lehrer des Hingebungsvollen der Bhakti-Tradition. Durch die Segnung ist es möglich geworden. Ich selber kenne ein gutes Beispiel hierfür von einem Devoti, der jetzt auch eingeweiht ist und in London in Kanada, glaube ich, lebt. Pigpen hieß der vorher. Das war jemand, der ein bisschen zurückgeblieben war und der, sagen wir, der einfach so, der lebte verwahrlost in einem Park in Paris. Er hat sich seit Monaten, er wusch sich monateweise nicht. Und einmal kam Prabhupada hervor, also auf Spaziergang längs, und er warf sich vor die Lotusfüße von Prabhupada und rief ganz laut auf: Mercy, Mercy, Mercy. Der roch so intensiv, als wäre eine Bombe auf ein Hurenhaus explodiert. Also total intensiv. Riecht das intensiv? Weiß ich es nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Also der roch also wirklich gemein. Und die Devotees nahmen ihn und muss man streichen vom Video. Margot, das muss editiert werden. We have to edit this. Okay. Da macht es ein Beep, 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 Beep. Also, mir ist da gerade meine Fantasie angezogen. Ich wollte mich öffentlich entschuldigen für dieses Beispiel. Er roch also gemein, das reicht ja. Und nun war es so, dass er, wie soll ich mich ausdrücken, die Devotees, die sahen, dass er bei Prabhupads Lotusfüßen Zuflucht suchte, haben ihn sofort abgeschleppt, weil sie dachten, der würde Prabhupad vielleicht etwas antun. Am nächsten Morgen war dieser, der hieß Pigpen, also damals, nicht? Waren alle Devotees mit Prabhupad auf Spaziergang. Als Prabhupad aber reinkam, duftete der im Tempel, der saß also dort und duftete von dort aus, nicht? Und war also ganz weinte und Prabhupada ging jetzt zu ihm rüber und kraute ihm an den Haaren, also an den Haaren, so strich in den Haaren und sagte, man solle ihn zu einem Rat verhelfen. Und er wurde dann, er war ein bisschen zurück, er war zurückgeblieben. Ihm ging es nicht gut im Geiste. Er wurde dann hochgeleitet und die Bodhis verhalfen ihn zu einem Bad. Indra Dumna Maharaj hat mir erzählt, dass das für eine halbe Stunde nur schwarze Jauche von ihm abnahm. Nicht, so intensiv duftete der. Und er war also wirklich ein Verwahrloster. Doch durch die Mercy von Prabhupada ist er dann langsam zum Hingebungsbauendienst gekommen und ist jetzt immer noch beschäftigt und erinnert sich mit einem dankbaren Lächeln an die Zeit, wo er noch diesen unmöglichen Namen trug, den wir hier nicht wiederholen möchten. Ne? Eine halbe Stunde, nur intensive Jauche. So verwahrlost war der. So, die Mercy eines reinen Devotees ist sehr, sehr stark und wir sollten uns um sie bemühen. Wir können versuchen, ebenfalls, wir sollten sehen, ein reiner Gottgeweihter ist nicht auf Ort und Zeit begrenzt. Es ist nicht so, dass dadurch, dass Srila Prabhupada im Jahre 1977 den Körper verlassen hat, dass er dadurch nicht mehr erreichbar ist. Ein reiner Devotee ist zugänglich, wie auch Krishna zugänglich ist. Krishna ist zugänglich, indem wir in der Bhagavad Gita studieren und die Anweisung der Bhagavad Gita befolgen. So kann man den Nutzen von Krishnas Erscheinen in dieser Welt erfahren. Genauso ist ein reiner Devotee zugänglich, indem wir seine Unterweisung verstehen und befolgen. Nicht deswegen in diesem Chaitanya-Seminar geht es mir sehr darum, immer aus Prabhupads Erläuterung zu zitieren und von Srila Prabhupads also Übersetzung vorzulesen, sodass es den Zuhörenden leichter fällt, Zugang zu Chaitanya Mahaprabhu zu finden, durch die Barmherzigkeit eines solchen Devotees. So, das Beispiel, das gegeben wird von Lord Chaitanya, ist Prahlad Maharaj selber, den er zitiert, der in einer unmöglichen, eine sehr schlechte Herkunft hatte, aber durch die Gemeinschaft mit Devotees zu dem großen Prahlad wurde. er zitiert einen Vers von Prahlad Maharaj. Solange die menschliche Gesellschaft nicht den Staub von den Lotusfüßen großer Mahatmas, Gottgeweihter, die nichts mit materiellem Besitz zu tun haben, annimmt, kann der Mensch seine Aufmerksamkeit nicht auf die Lotusfüße Krishnas richten. Diese Lotusfüße bezwingen alle ungewollten, erbärmlichen Zustände des materiellen Lebens. Gut, jetzt sagt Lord Chaitanya, er spricht von der außerordentlichen Kraft der Gemeinschaft noch weiter, da will ich mal ein bisschen schneller gehen und kommt dann zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt im hingebungsvollen Dienst. Ihr wisst, in der Gemeinschaft von Gottgeweihten wird Shraddha oder Vertrauen geboren. Was ist jetzt dieses Vertrauen? Die Definition von Vertrauen ist, gibt Lord Chaitanya wie folgt, durch das Darbringen transzendentalen, liebevollen Dienstes für Krishna führt man automatisch auch sämtliche untergeordnete Tätigkeiten aus. Diesen vertrauensvollen, starken Glauben, der Ausübung hingebungsvollen Dienstes sehr zuträglich ist, nennt man Shraddha. Also Vertrauen bedeutet einfach, dass ich mich Krishna hingebe, da es ist für alles andere gesorgt. Habt ihr das, diese Definition zur Kenntnis genommen? Ich muss mich Krishna hingeben, dann wird für mich gesorgt werden. Dieses fast kindliche Vertrauen, was die Eltern haben, was die Kinder haben, zu den Eltern, ach, Mami wird schon sorgen. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn unsere beiden Kindern jetzt irgendetwas, wenn die vielleicht in eine Brennnessel greifen, nicht, dann kommen sie hochgejagt zu Stefanie und Chris, Diane, und haben Vertrauen, die werden das schon lösen können, dass wir jetzt in eine Brennnessel gefallen sind, aus irgendeinem Grunde. Die haben dieses Vertrauen, einfach indem ich zu den Eltern gehe, wird schon für mich gesorgt werden. Dieses Vertrauen ist wichtig für jemanden, der wirklich Fortschritte macht. Und das kann man in Gemeinschaft mit einem reinen Gottgeweihten sehen. Ich kann mich deutlich daran erinnern, als Srila Prabhupada sein letztes Lila vollführte. Das heißt, als er auf dem Sterbebett lag, kamen immer wieder Leute, die Medizin ihm geben wollten. Nicht? Und Prabhupada sagte, meine einzige Medizin ist Harinam, das Chanten des Hare Krishna Mantras. Dieses unerschütterliches Vertrauen, Shraddha, um das es uns geht. Nun, die Frage ist, wie äußert sich dieses Vertrauen? Lord Chaitanya spricht auch hierüber. Das Vertrauen in Krishna bedeutet natürlich, dass man ein Vertrauen in Krishnas Unterweisung hat. Krishnas Anordnung. Was sagt, worin müssen wir Vertrauen haben? Gut, in Krishna. Aber genauer noch, in der höchsten Unterweisung von Krishna. Guck mal, wenn ich sage, ich vertraue dir und du sagst mir dann, du musst heute unbedingt fasten, das wäre das Beste für deine Gesundheit. Und wenn ich das denn nicht tue, dann habe ich nicht so viel Vertrauen in dich. Du kannst nicht sagen, ich habe Vertrauen in jemanden und nicht vertraust nicht seinen Unterweisungen. Ist das verständlich? So, wenn wir Vertrauen in Krishna haben, dann gibt es einen interessanten Punkt, in dem wir glauben müssen. Krishna ist so barmherzig, sagt Lord Chaitanya, dass er einfach, indem er Arjuna seine Anweisungen erteilte, der gesamten Welt Schutz gewährt hat. Krishna gibt durch seine Anweisung der ganzen Welt Schutz. Wenn wir Schutz suchen bei ihm oder Zuflucht suchen bei ihm, sollten wir bei seinen Anweisungen Zuflucht suchen. Und zwar in eine ganz bestimmte Unterweisung, die eigentlich vier Punkte betrifft. Da
das ist ehrlich gesagt der Lieblingsvers von vielen Devotees. Weil du mein inniger Freund bist, sagt Krishna zu Arjuna, offenbare ich dir nun den vertraulichsten Teil des Wissens. Jetzt wird es vertraulich. Höre also von mir, denn es ist zu deinem Nutzen. Dabei sind wir jetzt alle gemeint, denn Krishna hat ja durch Arjuna auch zu Sibylla gesprochen und auch zu Nils und auch zu Rainer und auch zu mir. Also höre nun, denn es ist zu deinem Nutzen. Denke ständig an mich, immer an Krishna denken. Zweitens, werde mein Devotee, ein Devotee werden. Das heißt, etwas für Krishna tun. Tue Dienst für Krishna. Drittens, verehre mich und viertens, bringe mir deine Ehrbietung dar. Dieses sind die vier Unterweisungen, in die ein Devotee, der Vertrauen entwickelt in der Gemeinschaft mit Devotees, glauben muss. Das sind die vier Definitionen eines Devotees. Immer an Krishna zu denken, ihm Dienst darzubringen, ihn zu verehren und auch ihm Ehrbietung darzubringen. Wenn ihr euer Leben so einrichten könnt, dass es um diese vier Punkte geht, werdet ihr Devotees sein von Krishna. Das macht ein Devotee aus. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen vier Punkten? Ist es euch klar, warum das, warum das etwas mit Vertrauen zu tun hat? Und wenn man daran vertraut, dass man das macht, dann ist das Vertrauen stehler.
Durch das Darbringen von transzendentalen Diensten entsteht automatisch alles andere, was kommt. Ist das so zu verstehen?
Nein, das ist nicht richtig. Wenn man nur einfach für Krishna arbeitet, entsteht nicht alles andere. Man kann ausgebrannt werden.
Aber dadurch kommt die Inspiration, so andere Sachen zu machen.
Nein, das ist nur in einem bestimmten... Das durch die Inspiration kommt durch Hören über Krishna, Lesen über Krishna. Das ist der Hauptpunkt, der in der Gemeinschaft mit Devotees ausgeübt wird. Ja, ist das schon deine Frage gewesen?
Ja.
Ich sage das bewusst so intensiv, weil das ist die alte Philosophie, die nicht gewirkt hat in unserer Bewegung. Es war einfach nur gearbeitet, so stark wie möglich arbeiten, so weit wie möglich ausgelastet sein und so weiter. Und dann wird man spirituell fortgeschritten werden. Das funktioniert leider nicht. Das zeigen die statistischen Ziffern der starken Ausfallsrate. Der wichtigste Punkt ist immer an Krishna zu denken und das geht nur, indem du über Krishna hörst. Wir werden nachher zum Kernpunkt, Lord Chaitanya wird nachher über den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes sprechen und wird einen total faszinierenden Punkt machen. Bleibt eingeschaltet.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen zu 3 und 4, denn verehre mich und bringe mir Ehrerbietung, dann ist eine Art der Verehrung.
Verehre mich heißt, Puja zu machen. Nicht Räucherstäbchen zu machen oder an einer Puja teilzunehmen, nicht an einer Puja, wie zur Arti zu gehen. Dann machst du Puja, nicht? Dann verehrst du Krishna, diesen Zeremonie. Ehrerbietung heißt, wenn du in den Tempel reinkommst, bitte nimm meine demütigen Ehrerbietungen da, dass du dich verneigst. Es ist ein wichtiger Form des hingebungsvollen Dienstes. Nicht so eine flüchtige Rückengymnastik, die man macht, sondern es ist ein wichtiger Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, die Ehrbietung. Bei der Ehrbietung heißt, es müssen bestimmte Teile des Körpers auf den Boden. Eine wichtige Ehrbietung bedeutet die Hände, die Ellbogen, die Stirn, die beiden Knie und die beiden Füße. Es wird nicht so, was wir manchmal machen, ist, wir haben ein Bibeck an der Hand. Und dann kann der natürlich nicht auf dem Boden. Und manche haben auch so gerne überschlagene Beine im Leben, nicht? Und die machen die auch bei der Ehrbietung so ein bisschen überschlagen. Es sind eigentlich nicht perfekte Ehrbietungen. Das Wichtigste aber bei den Ehrbietungen ist, dass der Geist auf den Boden geht. Dass man sich verneigt. Und das machen wir meistens. Wir sind solche Routinekönige, nicht? Die, oh ja, zack, jetzt verneige ich mich wieder. Aber vielleicht denken wir nicht bewusst darüber nach. Das wäre. Und jetzt Krishna darbringen. Hi, Bruder. So. Lord Chaitanya geht weiter. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich möchte jetzt gerne noch ungefähr 15 Minuten sprechen und dann werde ich wieder eine kleine Pause machen. Wann gibt es eigentlich Prasadam? Um 14 Uhr?
13 Uhr. Also 13 Uhr ist angepeilt, aber es wird anscheinend nicht.
Gut, dann machen wir bis 13. Machen wir eine kleine 5-Minuten-Pause. Es ist so, die verschiedenen Lord Chaitanya bespricht als nächstes die verschiedenen Arten von Devotees. Und diese verschiedenen Arten von Devotees werden eingeteilt entsprechend, was für ein Maßstab wohl?
Des Vertrauens.
Des Vertrauens. Es gibt zwei Merkmale für den Fortschritt eines Devotees. Das erste ist das Vertrauen und das zweite ist ein Merkmal, was wir gleich hören werden. Ich möchte jetzt drei Gruppen von Devotees kurz aufzeichnen. Und dann gehen wir durch diese durch. Wie groß ist dein Vertrauen, ist die Frage. Gemäß des Umfanges seines Vertrauens wird ein Devotee als Erstklassiger, Mittelklassiger oder Unterklassiger Gottgeweihte eingestuft. 1, 2, 3. So, jemand, der in der Logik, der Argumentation und in den offenbarten Schriften bewandert ist und der volles Vertrauen in Krishna besitzt, wird als ein erstklassiger Gottgeweihter eingestuft. Vielleicht können wir hier mal, wer hat eine gute Handschrift oder eine leserliche Handschrift? Nacheinander. Also zunächst einmal, schreib bitte bei 1 an, er ist in den offenbarten Schriften bewandert und hat volles Vertrauen in Krishna. Das zweite ist, jemand, der sich in der Argumentation und in der Logik, die auf den offenbarten Schriften beruht, nicht allzu gut auskennt, der aber volles Vertrauen besitzt, wird als zweitklassiger Gottgeweihter betrachtet. In den offenbarten Schriften bewandert und volles Vertrauen. Volles Vertrauen. Das zweite musst du schreiben, nicht bewandert, aber volles Vertrauen. Und wer noch kein starkes Vertrauen besitzt und auch nicht bewandert ist, das ist der Anfänger. Nicht bewandert, volles Vertrauen, sehr gut. Und unbewandert, was kann man sagen, unbewandert? Nicht richtig, ne? Nicht bewandert und kein Vertrauen. Das ist der drittklassige. Überhaupt nicht bewandert, genau. Das soll man machen. So, da sehen wir also jemand, der hat kein Vertrauen in die Schriften und kennt sie auch gar nicht. Das ist ein Devote ganz am Anfang. Nicht bewandert, kein Vertrauen. Oder kein festes, kannst du dann noch schreiben, kein festes Vertrauen. Kein festes Vertrauen. Ein bisschen Vertrauen werde ich ja haben, das wäre ja gar kein Devotee. Danke, Madhavananda. Wäre ich vielleicht noch bereit? Können wir das alle lesen? Also ein Erstklassiger kennt die Schriften und hat volles Vertrauen. Ich gebe dann mal hier so eine kleine. Volles Vertrauen, Vertrauen, kein festes Vertrauen. Das sind die Sachen. Und es ist interessant, dass dieses Vertrauen gepaart ist mit der Kenntnis der Schriften. Vertrauen nämlich muss in die Aussagen der Schriften gemacht werden. Deswegen hatte Lord Chaitanya argumentiert, jemand, der Vertrauen hat, hat Vertrauen in die Unterweisung von Krishna. Der Punkt ist, glaube ich, klar. So, jetzt gibt es eine zweite Gruppierung oder ein zweites Kriterium. Wir machen wieder ein Herzchen rein. Oh. Ein Gottgeweihter wird gemäß seiner Anhaftung und Liebe als der Höchste oder als höhergestellt eingestuft. So, diese Anhaftung und Liebe wird jetzt wie folgt beschrieben. Jemand, der im hingebungsvollen Dienst, mit Rot ist besser, sehr fortgeschritten ist, das ist der erste Devotee, sieht in allen Dingen die Seele der Seelen, die höchste Persönlichkeit Gottes. Sieht Krishna überall, bitte schreiben. Demzufolge ist er sich ständig darüber bewusst, dass die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes die Ursache aller Ursachen ist. Und er versteht, dass alle Wesen in ihm ruhen. Er weiß, alles, aber auch alles ist von Krishna verursacht. Sieht Krishna überall, Verständnis, Doppelpunkt, Krishna ist die Ursache aller Ursachen.